In den letzten Jahren ist das Thema Fake News immer wieder heiß diskutiert worden. Fake News sind ja Nachrichten, die entweder ganz bewusst oder unbewusst falsche Informationen verbreiten. Ziemlich auch zur ähnlichen Zeit hat sich auch der Wahrheitsbegriff stark angefangen zu verändern. Für den postmodernen Mensch ist Wahrheit nicht mehr etwas Objektives, sondern etwas, das subjektiv wahrgenommen wird. Zum Beispiel empfindet jeder diese Jacke etwas anders. Die einen sagen, ja, das ist ganz klar eine rote Jacke. Andere sagen, nein, nein, die ist orange. Und jetzt beim modernen Mensch, beim modernen Wahrheitsbegriff kann man nicht sagen, ob das richtig oder falsch ist. Beide haben recht, weil für den einen ist sie halt rot und für den anderen ist sie halt orange. Und so gibt es ganz viele verschiedene Situationen, in denen der postmoderne Mensch Wahrheit neu definiert. Zum Beispiel ist das beste Restaurant der Welt für dich sicher ein anderes als für mich. Und genau das wird auch oft mit dem Glauben gemacht. Wahrheit ist nichts, was objektiv ist, sondern etwas, was jeder subjektiv wahrnimmt. Du kannst glauben, was du willst, und das ist gut so, denn ich kann auch glauben, was ich will. Und das ist beides wahr. Wir können es einfach nebeneinander stehen lassen. Also es ist einfach meine Wahrheit und für dich ist es deine Wahrheit. Das Motto lautet dann Leben und Leben lassen. Doch genau da eckt der christliche Glaube an. Denn die Bibel erhebt einen Absolutheitsanspruch für sich selbst. Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Wow, das ist wirklich radikal. Wenn Jesus das also wirklich so gemeint hat, dann gibt es neben dem christlichen Glauben keinen Platz für ein anderes Glaubenssystem. Das ist wirklich radikal. Die Frage, die sich hier stellt, ist also, kann die Bibel einen Absolutheitsanspruch stellen? Kann die Bibel das machen oder ist sie einfach Fake News? Oder ist sie die absolute Wahrheit? Und da stellt sich die Frage, was ist Wahrheit überhaupt? Und genau mit dieser Frage hat sich eine Person vor circa 2000 Jahren schon sehr stark beschäftigt. Als Pilatus Jesus vor der Kreuzigung verhört, stellt er Jesus genau diese Frage. In Johannes 18, Vers 37 und 38 lesen wir, da fragte ihn Pilatus, dann bist du also doch ein König. Jesus antwortete, ja, du hast recht, ich bin ein König und dazu bin ich Mensch geworden und in diese Welt gekommen, um ihr die Wahrheit zu bezeugen. Wer sich von der Wahrheit bestimmen lässt, der hört auf mich. Wahrheit? Was ist das überhaupt? Erwiderte Pilatus. Pilatus war der Statthalter von Judäa, ein römischer Mann, der schon so viel verschiedene Wahrheiten gehört hatte und für den in der Praxis keine dieser Wahrheiten wirklich bestehen konnte. Mit der Frage, Wahrheit, was ist das überhaupt, reiht sich Pilatus in eine Reihe von Philosophen ein, die sich schon Gedanken über die Wahrheit gemacht haben. Damit wir also die Frage von Pilatus nach der Wahrheit besser verstehen können, wollen wir nun gemeinsam einen kurzen Ausflug in die Wahrheitsfindung der Philosophen machen. Ich möchte euch dazu einladen, jetzt ganz gut mitzuhören und nachher auch mitzudenken, wenn es jetzt um ein paar komplexe Gedanken geht. Platon prägte vor allem eine Sache, eine Aussage, wenn es um die Wahrheit geht. Erst Wissen, also Wahrheit, ist begründete Erkenntnis. Doch, also hier will er eigentlich damit sagen, dass man, bevor man etwas wirklich wissen kann, bevor man weiß, dass etwas wahr ist, muss man es wirklich begründen können. Doch hier stellt sich für mich die Frage, wie viele Gründe müssen wir denn kennen, dass wir die Wahrheit haben? Was müssen wir alles begründen können? Und genau diese Frage möchte ich euch jetzt mit auf den Weg werfen. Ich will sie hier in den Raum hineinwerfen und macht euch zu zweit oder zu dritt einmal Gedanken über diese Frage. Und wer das nicht möchte, darf natürlich auch für sich einmal Gedanken machen und diese Frage für sich bewegen. Diskutiert folgende Frage: Wie viele Gründe brauchen wir, damit wir sicher sein können, dass wir die Wahrheit kennen? Und nachher machen wir einen kurzen Austausch. Streckt mal kurz die Köpfe zusammen. Wir haben so verschiedene Sichten zusammengetragen und deshalb möchte ich mit euch diesen Gedanken jetzt weiterspulen. Denn wenn wir so gehört haben, man muss erstmal kritisch hinterfragen. Und dann kommen wir dazu, dass wir tausende Fragen stellen können. Und dann merken wir vielleicht, wie wir jetzt zum Schluss noch gehört haben, wir menschliche Wahrheit ist irgendwie schwer zu fassen. Ich möchte es euch einmal so definieren und ich bitte euch ganz gut dabei zu sein, denn jetzt wird es etwas komplex. Damit wir sicher sein können, damit wir die Wahrheit, dass wir die Wahrheit kennen, brauchen wir alle Gründe. Macht das soweit Sinn? Denn wenn wir einen einzigen Grund nicht kennen, dann können wir nicht sicher sein, dass dieser eine Grund, den wir noch nicht kennen, unsere Wahrheit widerlegt. Habt ihr einigermaßen verstanden, um was es geht? Also damit wir sicher sein können, dass etwas wahr ist, müssen wir alle Gründe kennen. Denn ansonsten gibt es nur eine scheinbare Wahrheit. So vielleicht die Philosophie zusammengefasst. Ich weiß, so kann man Platon nicht gerecht werden. Aber einfach mal diesen Gedanken so zusammengefasst. Das Problem ist jetzt also, dass wir Menschen niemals alle Gründe kennen können. Ich möchte euch das ganz kurz erklären. Wir haben am Anfang so wunderschön auch von der Band, wurden wir mitgenommen in den Schöpfungsbericht der Bibel. Wie diese Erde entstanden ist, können wir schlussendlich niemals mit Wahrheit sagen, weil wir nicht alle Fakten kennen. Wir können alle wissenschaftlichen Fakten zusammennehmen, aber schlussendlich können wir das nicht zu 100% sagen, weil wir nicht dabei waren. Ich bin immer noch, nicht, dass ihr jetzt denkt, ich hinterfrage die Bibel, ich bin immer noch bei den Philosophen. Aber auch alles, was jetzt gerade geschieht, können wir nicht zu 100% wirklich als wahr definieren. Und jetzt wird der Gedankengang ganz verrückt. Jetzt müsst ihr dabei sein. Unsere fünf Sinne können uns täuschen. Wenn wir diesen Gedanken von Platon also mal zuspitzen, dann müssten wir uns auch fragen, woher wir wissen, dass wir jetzt gerade hier in diesem Gottesdienstraum sitzen. Es könnte ja einfach ein sehr realer Traum sein. Wenn wir also der Logik von Platon folgen, dann wird es niemals Wahrheit geben. Weil wir niemals alle Gründe kennen können. Wir sind immer ein Teil dieser Erde, ein Teil der Geschichte dieser Welt. Doch wenn es jetzt nun jemanden geben würde, der von außen kommt, nicht von dieser Welt, und eine Person, die alle Geschehnisse dieser Welt kennt, dann wäre ja Wahrheit möglich. Das wäre doch genial. Stellt euch mal vor, es gäbe jemanden außerhalb dieser Welt, der seit jeher existiert und alle Gründe für unsere Existenz und alle Fragen, die noch offen sind, beantworten könnte. Stellt euch vor, es gäbe tatsächlich eine Person, die ganze und echte Wahrheit kennt. Und stellt euch vor, jetzt steht Jesus vor Pilatus und sagt, genau das bin ich. Jesus ist derjenige, der schon vor der Erstehung dieser Welt gelebt hat, denn er ist Gott. In Johannes 1, Vers 1 bis 3 lesen wir, am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und Gott Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott selbst. Von Anfang an war es bei Gott. Alles wurde durch das Wort geschaffen. Nichts ist ohne das Wort entstanden. Wer diesen Abschnitt weiterliest, wird merken, dass das Wort Jesus ist. Jesus ist also tatsächlich derjenige, der von außen in diese Welt hineinkommt. Er kennt wirklich alle Details, die, um zur Wahrheit zu gelangen. Ja, noch viel mehr. Jesus selbst ist die Wahrheit. Und das Beste daran ist, dass wir die Wahrheit über Jesus und von Jesus in seinem Wort, in der Bibel, jeden Tag nachlesen können. Wir können sicher sein, dass wir auf dem richtigen Weg sind, wenn wir Jesus nachfolgen, weil es die Bibel bestätigt. Wir lesen in der Bibel, dass Jesus den Wahrheitsgehalt und die Irrtumslosigkeit der Bibel ganz klar bestätigt. In Matthäus 5, 17 bis 18 sagt Jesus, meint nur nicht, ich sei gekommen, das Gesetz und die Worte der Propheten aufzuheben. Nein, ich will sie nicht aufheben, sondern voll zur Geltung bringen. Ich versichere euch, nicht der kleinste Buchstabe im Gesetz, auch nicht ein Strichlein davon, wird je an Gültigkeit verlieren. Solange Himmel und Erde bestehen, alles muss sich erfüllen. Für Jesus ist klar, dieses Buch verkörpert seinen Willen und sagt in allen Dingen die Wahrheit. Aber auch die Apostel, also die Augenzeugen von Jesus, bezeugen, dass all das, was in dem Buch steht, wahr ist. So lesen wir in 2. Timotheus 3, Vers 16, denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen, sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. Wir sehen also, wenn wir echte Wahrheit erkennen wollen, dann ist die Bibel die einzige sichere Quelle, die uns Wahrheit zeigen kann. Und in diesem Sinn enthält die Bibel keine Fake News, sondern ist die absolute Wahrheit. Für Einige mag das vielleicht neu sein, aber für die meisten in diesem Raum ist das ja recht klar. Jetzt fragt ihr euch, weshalb ich das denn jetzt so ausgeführt habe. In der heutigen Zeit wird die Glaubwürdigkeit der Bibel immer wieder in Frage gestellt. Und zwar nicht von Leuten, die eigentlich nichts mit dem Glauben zu tun haben, sondern vielmehr von Christen, die die Glaubwürdigkeit der Bibel in Frage stellen. Hat Gott das wirklich so gemeint, wie das jetzt hier in diesem Buch steht? Es werden Unterschiede gemacht zwischen Dingen, die Jesus gesagt hat und Dingen, die Paulus gesagt hat. Das Wort von Jesus hat dann mehr Autorität als das Wort von Paulus. Und so wird die ganze Bibel auseinandergepflückt. Nun, wir als FEG Thayingen hier haben verschiedene Werte. Und ihr habt diese Werte vor einigen Jahren einmal ausgearbeitet. Man findet sie unter anderem auf der Webseite der FEG Thayingen. Und einer dieser Werte lautet, wir, also hier die Gemeinde, wir wollen das Wort Gottes hochhalten, weil wir an die göttliche Inspiration und völlige Zuverlässigkeit der Bibel glauben. Deshalb ist sie für uns die höchste Autorität in allen Fragen des Glaubens und der Lebensführung. Weil das Hochhalten der Bibel einen solch wichtigen Wert hat, sollte uns auch immer wieder bewusst sein, was es bedeutet, den Wert der Bibel hochzuhalten. Wer den Wert der Bibel hochhält, stellt die Glaubwürdigkeit der Bibel nicht in Frage, sondern ist sich bewusst, dass die Bibel den Anspruch hat, in unser alltägliches Leben hineinzusprechen. Denn wenn wir wirklich glauben, dass die Bibel Wahrheit ist und wir in ihr den Willen Gottes für unser Gemeinde hier, für unser auch persönliches Leben erkennen, dann muss die Bibel zwingend Auswirkungen in unserem Alltag haben. Und deshalb möchte ich euch jetzt gerne in drei verschiedene Beispiele mit hineinnehmen, um euch zu zeigen, was es bedeutet, wenn wir die Bibel als die absolute Wahrheit anerkennen und unser Leben danach gestalten. Mein erster Punkt, weil die Bibel wahr ist, kannst du zu 100% sicher sein, dass Gott dich liebt. Geliebt zu werden ist eines der Grund- und wichtigsten Bedürfnisse von uns Menschen. Das ist wichtig und auch gut so. Denn dieses Bedürfnis hat Gott in uns hineingelegt. Er hat diesen tiefen Wunsch nach Liebe und Annahme in uns hineingelegt, weil er diesen Wunsch bei uns stillen möchte. Doch woher wissen wir das? Woher weiß ich, dass es Gott gibt und dass er mich wirklich liebt? Und jetzt kommt eine ganz fromme Antwort, weil es in der Bibel steht. Ah, ich habe eine Folie vergessen. Das war noch der Wert von der FEG Thayingen. Hier, jetzt die Bibelstelle, die ich dazu mitgebracht habe, 1. Johannes 4,16. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und wir vertrauen fest auf diese Liebe. Gott ist Liebe. Und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Gott liebt uns. Das können wir wissen, weil es in der Bibel steht. Wenn wir nun also beginnen, die Bibel auseinander zu pflücken, sprich Teile als unwahr darzustellen, dann hat das große Auswirkungen auf die Sicherheit dieser Zusage, dass Gott uns liebt. Denn wenn wir Teile der Bibel die Wahrheit absprechen, kann ich niemals sicher sein, dass der Rest in der Bibel auch wirklich wahr ist. Dann kann ich mir nicht sicher sein, dass Gott mich hier in diesem Buch nicht anlügt und mir irgendein Märchen erzählt. Weil dann beginne ich alles ganz neu zu hinterfragen. Und dann kann ich mir auch nie sicher sein, dass Gott mich wirklich liebt. Ich möchte euch das ganz kurz an einem Beispiel verdeutlichen. Vor einiger Zeit habe ich eine junge Frau begleitet und sie hat geglaubt, dass die Bibel wahr ist. Aber sie war sich wirklich nicht sicher, ob Gott sie wirklich lieb hat. Und das ist ja eine tiefe Not gewesen. Und wir hatten ganz viele gute Gespräche. Und jetzt kann ich euch sagen, wenn sie nicht geglaubt hätte, dass die Bibel wahr ist, dann hätte ich ihr hunderttausende Argumente aus diesem Buch bringen können und sie hätte gesagt, ja, aber woher weiß ich, dass das stimmt? Aber weil sie gesagt hat, ich vertraue Gott und weiß, dass das Wahrheit ist, konnte ich ihr das in dem Buch aufzeigen, in der Bibel. Und sie hat plötzlich gemerkt, was da für ein Schatz auf sie wartet. Das war nur möglich, weil sie gewusst hat, die Bibel ist wahr. Vielleicht geht es dir ähnlich wie dieser jungen Frau, die einfach sich nicht sicher war, ob Gott sie wirklich liebt. Dann nimm dieses Buch, welches die Wahrheit über die Sicht von Gott auf dich enthält. Nimm die Bibel, forsche in ihr über die Liebe Gottes, die er zu dir hat, und du wirst überwältigt sein, das kann ich dir versprechen. Es sind aber vielleicht auch Leute heute Morgen hier, für die der Gedanke, dass die Bibel wahr ist und Gott sie wirklich aus tiefstem Herzen liebt, ganz neu ist. Wenn das auf dich zutrifft, dann möchte ich dir Mut machen, dich auf Gott einzulassen. Die Bibel sagt, dass Gott sogar seinen eigenen Sohn, seinen einzigen Sohn in den Tod gab, damit du Beziehung mit Gott leben kannst. Wenn du Gottes Liebe ganz persönlich erleben möchtest, kannst du das Gott in einem ganz einfachen Gebet sagen. Ich helfe dir gerne auch dabei, du darfst nach dem Gottesdienst auch noch auf mich zukommen. Mein zweiter Punkt, weil die Bibel Wahrheit ist, hat sie Autorität, in dein Leben hineinzusprechen. Das ist eine der wichtigsten Auswirkungen auf unser Leben. Denn wenn die Bibel wirklich wahr ist, hat sie Autorität, in dein persönliches Leben hineinzusprechen. Das bedeutet, dass die Bibel zu jeder Zeit und an jedem Ort dir falsches Verhalten, falsche Denkweisen und falsche Lehren aufzeigen darf und du dein Leben nach diesen guten Maßstäben der Bibel ausrichten darfst. Jetzt merkt ihr, es wird schon ein bisschen heißer. Dass Gott uns liebt, ist doch eine sehr schöne Auswirkung der Wahrheit. Doch wenn es darum geht, dass die Bibel in dein und in mein Leben hineinsprechen darf, dann sieht das bei uns postmodernen Menschen schon etwas anders aus. Da gehen wir lieber ein wenig auf Distanz. Denn jeder darf doch sein Leben so führen, wie er will. Da hat mir doch niemand reinzureden und schon gar nicht so ein altes, verstaubtes Buch. Doch wenn wir die Bibel ernst nehmen und sie wirklich die Wahrheit ist, dann darf sie auch in dein und in mein Leben hineinsprechen. Dann darf sie uns Dinge aufzeigen, die nicht so laufen, wie Gott es möchte. Und dann darf die Bibel auch von dir fordern, dass du dein Verhalten veränderst. Und hierbei geht es nicht darum, dass wir alle ein perfektes Leben führen müssen. Bitte nicht. Ich wäre das schlechteste Beispiel dazu. Hier geht es vielmehr darum, dass die Bibel dich auffordert, eine grundsätzliche Entscheidung zu treffen. Wer hat die höchste Autorität in deinem Leben? Ich möchte euch auch da ein Beispiel erzählen. Ich habe eine gute Freundin, die auch gläubig aufgewachsen ist Und irgendwie, aber diese Entscheidung, wer die höchste Autorität in ihrem Leben hat, nie zu 100% getroffen hat. Und so ist es irgendwann gekommen, dass sie einen jungen Mann kennengelernt hat, der auch einer anderen Religion angehört und hat sich in diesen jungen Mann verliebt und ist eine Beziehung mit ihm eingegangen. Weil in dem Moment, wo sie sich verliebt hat, niemand hineinsprechen durfte. Wenn sie die Entscheidung getroffen hätte, dass Gott zu jeder Zeit und bei jedem Thema in ihrem Leben hineinsprechen darf, dann hätte sie sich auch von Gott hineinsprechen lassen in ihr Leben. Die Bibel fordert uns auf, ganze Sache mit Gott zu machen und seinem Wort zu vertrauen. Wir sollen uns Gott auf sein Wort verlassen und uns von seinem Wort verändern lassen. Bist du bereit dazu? Bist du bereit, in allem, was Gott dir sagt, gehorsam zu sein und das zu tun, was er dir sagt? Der dritte Punkt, den ich mitgebracht habe, der sich aus der Wahrheit der Bibel ergibt, lautet: Weil die Bibel Wahrheit ist, sollst du den Auftrag, den Gott dir in der Bibel erteilt, ernst nehmen und ausführen. Das klingt ja ein Stück weit logisch. Wer die Bibel als Wahrheit anerkennt, und wenn wir diese Bibel jetzt nun vor uns liegen haben, dann richten wir uns doch einfach unser ganzes Leben auf diese Wahrheit aus. Aber nicht nur einfach unsere Lebensführung, sondern wir nehmen auch einen Auftrag, den Gott uns gibt, wahr und wir nehmen ihn ernst, weil die Bibel die Wahrheit ist. Doch was für einen Auftrag gibt uns die Bibel? Ich meine, heutzutage sind wir ja alles Individualisten. Gott hat doch für jeden einen einzelnen Auftrag bereit. Jeder hat doch andere Gaben. Gibt es überhaupt den Auftrag? Wenn wir in die Bibel schauen, sehen wir klar, dass die ganze Gemeinde einen Auftrag hat. Es ist zu sagen, der Auftrag. Also eine Aufgabe, an der die ganze Gemeinde von Gott dran wirken soll. Dieser Auftrag geht nicht an Einzelne, sondern an alle zusammen. Alle können etwas zu diesem Auftrag, zu dieser Aufgabe beitragen. Und dieser Auftrag lautet: Seid ihr bereit? Trefft euch am Sonntag zum Gottesdienst und am Dienstag fürs Gebet. Bleibt dabei unter euch und erzählt den anderen Gläubigen bei euch in der Gemeinde von dem, was ihr gelernt habt. Ladet unter keinen Umständen jemanden ein, der noch nichts von Gott weiß. Das habe ich schon mit Widersprüchen erwartet. Nein, natürlich ist das nicht unser Auftrag. Unser Auftrag sieht ganz anders aus. Und er steht unter anderem in Matthäus 28, 18 bis 20. Dort steht: Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Weshalb habe ich das denn vorhin so anders gesagt? Ich glaube, manchmal machen wir wirklich genau das Gegenteil von dem, was wir hier lesen. Das Gegenteil, was Gott uns in seinem Wort, in der Wahrheit aufgetragen hat. Wir schauen in der Gemeinde die Menschen um uns, mit denen wir uns ganz gemütlich unterhalten können. Wir machen es uns möglichst bequem. Menschen, die Jesus nicht kennen, mit dem Evangelium zu erreichen, ist oft mühsam. So geht es mir tatsächlich auch oft. Vielleicht denkst du dir, ja, das können die anderen machen. Dafür brauchen sie mich doch nicht. Oder ich habe einfach die Gabe der Evangelisation nicht bekommen. Also kann ich das nicht machen. Das sollen doch die machen, die diese Gabe haben. Vielleicht hast du aber auch Angst, in diesem Auftrag, den Gott dir gibt, zu versagen. Vielleicht hast du Angst vor dem. Egal, was deine oder was meine Ausrede ist. Fakt ist, dass die Bibel mich und auch dich auffordert, als ganze Gemeinde uns auffordert, Menschen, die Jesus noch nicht kennen, mit dem Evangelium zu erreichen. Wenn die Bibel also wirklich wahr ist, dann sollten wir diesen Auftrag auch wirklich ernst nehmen und ihn ausführen. Egal, was dich jetzt gerade darin hindert, Menschen das Evangelium zu bringen, du darfst darauf vertrauen, dass Gott dir dabei hilft. Er wird alle Hindernisse aus dem Weg räumen. Denn das Schöne ist an diesem Auftrag ist, dass Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und er sagt auch, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Weltende. Jesus ist bei uns. Er macht es möglich, dass wir Menschen erreichen. Wir müssen keine Angst haben dabei, weil er bei uns ist und uns hilft. Ist das nicht genial? Wie können wir das nun ganz praktisch gestalten? Wir haben diesen Herbst verschiedene Aktionen geplant, um Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Beginn doch direkt heute. Lukas hat uns vorhin diese tolle Aktion vorgestellt mit einem Pfiffer und Weckli. Das ist ein Brötchen mit einem Schokotaler drin und dazu diesen Zettel. Verteil das deinen Freunden, deinen Nachbarn, deinen Verwandten, die Jesus noch nicht kennen. Dafür braucht's nicht viel. Du musst nicht mal groß was dazu sagen. Die Leute werden Freude haben, dass sie noch so ein Pfifferle und Weckle bekommen. Ist doch schön. Den Rest wird Gott wirken. Weil die Bibel, die Wahrheit sagt, mir ist gegeben, sagt Jesus in diesem Wort, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Du kannst aber auch vielleicht einen Schritt weiter gehen, deine Freunde, deine Nachbarn und Verwandten, die Jesus noch nicht kennen, für die Talk-Gottesdienste einladen. Ihr findet Flyer im Foyer, ja, dort ist auch alles ein wenig beschrieben. Nehmt was mit und ladet eure Freunde an. Das braucht vielleicht schon ein bisschen mehr Überwindung. Vielleicht nehmt ihr einfach auch ein Plakat mit und geht zum Bäcker oder zum Metzger, wo ihr jeweils eure Sachen holt und hängt das dort auf und fragt, ob ihr es dort aufhängen dürft. Und so können wir auch vielleicht evangelistisch aktiv werden, als ganze Gemeinde. Aber was mir noch auf dem Herzen liegt, was du auf jeden Fall tun darfst. Bete für die Menschen in deinem Umfeld. Bete für die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Bete dafür, dass sie Gott kennenlernen dürfen. Das ist so ein kleiner Schritt. Es braucht kaum Überwindung, aber dahinter steckt eine solche Kraft. Ich lade euch auch ganz herzlich dazu ein, jetzt in diesem Herbst für 3 Personen in eurem Umfeld zu beten. Im Foyer bei den Flyern von den Talk-Gottesdiensten findet ihr auch so Kärtchen, da drauf steht VIP. Genau. Einige haben sich schon eins genommen, sehr gut. Schreibt doch auf dieses Kärtchen 3 Menschen, wo ihr intensiv jetzt für sie beten wollt. Das soll einfach als kleine Hilfe gedacht sein, dass ihr euch die Namen immer wieder in den Sinn kommen, wo ihr das Kärtchen dann auch seht. Also es ist ein Angebot, nehmt das doch in Anspruch. Und vielleicht ladet ihr dann auch die Leute ein, für die ihr so kräftig gebetet habt, vielleicht für die Talk-Gottesdienste. Aber das Zentrale ist, dass wir dran sind. Und zwar nicht einfach Einzelne und zu sagen, ja, ich kann mich ja da rausnehmen, das ist nicht mein Thema jetzt. Sondern dass wir als Gemeinde daran sind, Menschen für Jesus zu gewinnen. Weil die Bibel wahr ist, dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott auch wirkt. Wir können Menschen nicht bekehren. Das funktioniert nicht. Das kann nur Gott. Aber wir können für Menschen beten. Und deshalb möchte ich euch zum Schluss einfach noch etwas Ermutigendes weitergeben. Ich bete für viele Menschen schon lange, dass sie zum Glauben kommen. Und ich habe auch ich bete auch schon für Leute, die schon über 10 Jahre und es ist noch nichts passiert. Aber manchmal wirkt Gott. Und ich möchte euch ein Beispiel erzählen, das habe ich am Impulsabend schon mal erzählt. Aber ich finde es einfach so genial, wie Gott gewirkt hat. Und deshalb will ich das euch als Ermutigung mitgeben. Vor einigen Jahren hat eine Schwester eine schwierige Zeit durchgemacht. Sie hat sich von Gott entfernt, wollte nichts mehr mit ihm zu tun haben und hat auch dementsprechend gelebt. Und sie hat eine Verletzung nach der anderen erlebt. Und ich habe gesehen, wie sie leidet, aber nichts mit Gott zu tun haben will. Und dann habe ich mich dazu entschieden, für meine Schwester zu beten. Ich bin am Abend auf meine Knie in meinem Zimmer und habe für meine Schwester gebetet, dass Gott ihr begegnet. Ich bin 3 Monate lang auf den Knien jeden Abend vor Gott gewesen, habe gebetet. Ich habe um meine Schwester geweint. Ich habe darum gebeten, dass Gott eingreift. Und Gott hat eingegriffen. Gott hat meine Schwester zu sich gezogen. Und wisst ihr was? Heute arbeitet meine Schwester im Social Media Bereich bei einer Missionsorganisation. Ich habe so Freude, was Gott bewirkt hat in ihrem Leben. Und ich glaube, und ich bin fest davon überzeugt, dass Gott das auch tun kann bei den Leuten, für die ich schon 10 Jahre bete. Und ich bin überzeugt davon, dass Gott das bei jedem einzelnen Mensch tun kann, bei dem ihr dran seid im Gebet. Und deshalb möchte ich euch ermutigen, Gottes Wort, die Bibel ist wirklich wahr. Und deshalb sollen wir den Auftrag, welchen Gott uns gibt, wahrnehmen. Und wir dürfen auch fest damit rechnen, dass Gott eingreift. Ich möchte noch beten. Jesus, Danke bist du ein Gott der Wahrheit. Danke haben wir dein Wort, was Wahrheit ist. Ich bitte dich, dass wir immer wieder auch das für uns in Anspruch nehmen dürfen. Dass wir in Anspruch nehmen dürfen, dass du uns liebst von ganzem Herzen. Aber ich bitte dich auch, dass du uns hilfst, deine Wahrheit in unserem Alltag zur Anwendung kommen zu lassen. Dass wir auch motiviert sind, in diesem Herbst Menschen fürs Evangelium zu erreichen, für dich zu erreichen. Danke, Vater, für dein Wort, für die Wahrheit. Amen.